ist der ICF Basel Podcast.
David, ich finde es mega stark, dass du in dieser Sommerzeit extra die Zeit nimmst, um so Entwicklungshilfe zu geben bei uns. Und wo ich das erste Mal in eurer Kirche war, in Rebland, FG Rebland, das war vor ein paar Jahren, als ein paar Kyroten hat von uns. Und das ist so, mich hat das mega fasziniert. Ich habe da die Räumlichkeiten gesehen. Ich habe mich dann mal so ein bisschen aus dem Programm rausgestohlen und bin so durch eure Sachen durchgelaufen. Mhm. Und ich habe dort gesehen, dass ihr habt ja ein Restaurant, einen Hotelbetrieb. Es ist voll gewesen. Es ist wirklich voll gewesen. Parkplatz ist gefüllt gewesen, aber auch die ganze Bar. Junge Leute dort. Und ich habe gedacht, wie geil ist das? Die Leute gehen am Wochenende in die Kirche, um ihren Ausgang dort zu verbringen. Das ist so ein Traum, der mir irgendwie noch vorschwebt. Mich nimmt es wunder, kannst du uns, bevor du mit der Predigt loslegst, kannst du uns eine Story erzählen, was du erlebt hast, genau durch die Kombination von Kirche und Hotel, Restaurant, irgendeine coole Geschichte, die du dort erlebt hast. Wir lieben tolle Geschichten, die Gott schreibt.
Ja, cool. Freue mich, hier zu sein. Manuel ist nicht da, ne? Senior Pastor Schmid? Cool. Ich habe mit ihm Theologie studiert, 6 Monate lang, und dann habe ich abgebrochen. Und er musste weitermachen, ich habe eine Kirche gegründet. Die Theorie klingt sehr cool, also alles ist Gold bei uns. Und wenn du da reinkommst, du willst dich gleich nochmal taufen lassen als Christ, ja? Du denkst, wow, aber es ist die Theorie. Aber wir haben natürlich geniale Geschichten, so wie ihr auch, ja? Ich bin hier reingekommen bei euch und dachte so, hier will ich sein, ja? Also ich finde diesen Raum hier gigantisch. Also ich finde es oftmals viel cooler, einen Raum, den man... der vorher irgendwas war, zu etwas zu nutzen, was dann irgendwie Gottes Raum ist. Ja? Und das war auch die Idee, als wir eine Kirche gegründet haben, irgendwann einen Raum zu haben, der eine Hülle ist, der mit Liebe gefüllt ist und mit Menschen gefüllt ist, die Liebe geben. Also es geht nicht um irgendwas, um Hotel und Restaurant. Wir haben das halt gegründet oder kreiert, weil wir gesagt haben, Essen tut unsere Region immer ganz gerne, also Restaurant, das ist auch unsere Ursprungsgeschichte. Wir haben in der Kneipe bedient und dort hatten wir Gespräche mit Menschen über Gott. Und deswegen haben wir angefangen, darüber nachzudenken, hey, wie wäre das, wenn man ein riesen Restaurant hätte, wo die Welt, ja, die bösen Sünder, also ich auch, ja, hinkommen und sich von der Liebe hören. Und wir haben versucht zu sagen, hey, als Christen sind wir nicht bessere Menschen als Menschen, die Gott nicht kennen. Wir haben nur Jesus kennengelernt. Und diesen Jesus wollen wir den Menschen näher bringen, weil das das Beste ist, was uns passiert ist. Also haben wir ein Restaurant, eine Turnhalle und all sowas geplant, kreiert. Und das war dann so teuer, als wir das so auf dem Zeichenblatt hatten, war das dann 30 Millionen Euro. Da dachten wir so, okay, wir müssen was verändern, aber gewisse Sachen geben wir nicht her. Das Restaurant nicht, die Turnhalle haben wir ein bisschen kleiner gemacht, die war vorher so groß, keine Ahnung, da hätten 10.000 Leute reingepasst. Am Ende haben wir was gebaut für die Region, damit Menschen kommen, die Gott nicht kennen. Und eine Geschichte vielleicht, um das vielleicht praktisch zu machen. Es passiert nicht so, dass wir jeden, also das Restaurant ist ausgebucht, eigentlich jeden Tag. Wir haben über 250 Sitzplätze, also ist wirklich ausgebucht. Du solltest, wenn du hinkommst, anrufen vorher. Ja, es macht auch keinen Sinn, wenn du sagst, ich bin Christ, ich krieg jetzt aber auch einen Sitzplatz oder so. Das ist egal, ja. Dann warst du bist Christ, dann gehst du in die letzte Reihe, heißt das bei uns, ja. Und also, das ist alles cool. Aber das ist nicht so, dass diese Leute da auch in den Gottesdienst kommen. Ja, das dauert oftmals Jahre der Beziehungsarbeit. Und es bringt auch nichts, ein Gewerbe zu haben, ohne die Liebe zu haben, wirklich konsequent mit den Menschen Beziehung zu leben. Ja, und wir schimpfen, wir Christen, oftmals auch zum Beispiel auf Moslems, ja, und sagen, die Bösen und überhaupt. Aber ich sage euch was, wenn wir wirklich wollen, dass Menschen sich verändern, die anderen Glaubens sind, musst du Beziehungen mit ihnen leben, egal woher sie kommen. Ich habe noch nie einen Moslem erlebt, der Christ wurde, ohne dass er vorher Beziehungen hatte mit einem Christen. Und was dann passiert, in der Beziehung mit einem Christen, der lebendig Jesus in sich trägt, dann kann es passieren, dass dieser Moslem nicht durch Argumente zum Glauben kommt. Du wirst nicht einen Moslem durch Argumente zum Glauben bringen, sondern durch Liebe. Und was dann passiert ist, meistens, dass bei einem Moslem im Herzen was passiert und er nachts im Schlaf von Jesus träumt. Aber wichtig ist der Schlüssel, Beziehung zu leben mit den Menschen. Mit dem Moslem, mit dem Menschen, der Gott nicht kennt. Und das war die Idee unseres Restaurants, Beziehung zu leben. Und zum Beispiel war einer, ein Freund mittlerweile von mir, schon sehr alt, ja, also über 60 Jahre alt, dem ging es sehr, sehr schlecht. Er war in einer richtig tiefen Lebenskrise. Ein guter Freund von ihm ist gestorben und er selbst hat auch immer noch Angst vor dem Tod. Und er kam irgendwann mal bei uns über die Brücke in das Restaurant. Und das ist ein Intellektueller. Ich kenne nicht viele Intellektuelle, ja? Also so ein richtiger Intellektueller, der spricht Hebräisch, Italienisch, hat sich Russisch beigebracht und also unglaublich. Und der war völlig down und völlig fertig an unserer Theke mal. Und unser Barkeeper, also wir haben eine riesen Theke, die Theke ist so 12 Meter lang und wir haben 10 verschiedene Sorten Bier. Und der Barkeeper hat mit ihm gesprochen und sie haben so einen Kontakt aufgebaut, eine Beziehung aufgebaut, eine Freundschaft aufgebaut und hat ihm unsere Lobpreis-CD gegeben. Und ihr werdet lachen, diesen intellektuellen Mann mit seiner Lebensweisheit, Kinder und alles, der hat wirklich sein Leben verändert und er hat wieder neue Hoffnung bekommen. Er kam regelmäßig in die Gottesdienste und er ist jetzt ein anderer Mensch. Ich weiß noch nicht, ob er Jesus so kennt, wie wir das verstehen, aber er hat das erlebt. Und dafür haben wir unser Herz gegeben, um das zu erleben, weil wir Menschen Jesus näher bringen. Und das ist auch der Grund, ich war auch sehr beeindruckt eben gerade, als ich hörte, dass ihr hier eure heiligen Räume öffnet für Menschen, die Asylbewerber sind, denen es wirklich schlecht geht. Und wir haben so eine Eigenart, wir leben im reichsten Eck der Welt, okay? Und wir haben so eine Eigenart, die wollen, die Fremden, die kommen zu uns und nehmen uns was weg. Freunde, Jesus kam genau zu diesen Menschen. Und er hat genau diese Menschen gesehen, als er sein Leben für diese Menschen gab, für die, die nichts hatten. Und Jesus, und fangen wir mal bei Gott an, Gott wird im Alten Testament, da war von Jesus noch keine Rede, als der Anwalt der Armen und der Ausländer bezeichnet, für die Schwachen, für die Hilflosen. Und wenn wir Christen nicht der Anwalt für die Schwachen und Ausländer und so weiter sind, dann haben wir Christus und Gott nicht verstanden. Deswegen war ich sehr beeindruckt. Auch die ganzen ICFs und die ganzen FEGs, also FEG oder ICF ist mir völlig egal. Die ganze Bewegung wird sich nur daran messen, davon bin ich überzeugt, ob wir wirklich die Armen sehen. Ob wir wirklich den Unterschied in dieser Welt machen. Egal wie reich wir sind und was wir alles haben, unsere Gemeinden werden nur das Existenzrecht haben, wenn wir wirklich anfangen, durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, Menschen zu lieben, die wirklich Hilfe brauchen. Das sind natürlich nicht nur die Ausländer. Ich habe eine Gemeinde gegründet, auch für meine Freunde, die es eben nicht in einer normalen Kirche ausgehalten haben, wo ich herkam. Ja? Und meine Idee war, wie kann es sein, dass Jesus die beste Botschaft der Welt für diese Menschen nicht zugänglich ist? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir in Gottesdiensten Fragen beantworten, die keiner gestellt hat? Du bist dann da und der macht eine Hammerpredigt. Und du sitzt dann da und sagst, das war irgendwie gut, aber es hatte mit meinem Leben gar nichts zu tun. Und als ich Christ wurde und ich Jesus verstand, mein Vater ist Moslem, ich komme nicht aus christlichem Elternhaus, ich musste mir alles neu erarbeiten und das war für mich der Hammer, weil ich habe Jesus verstanden und er hat wirklich auf meine Fragen hat er Antworten. Die Bibel hat Antworten. Und das ist so der Grund, warum ich auch eine Gemeinde gegründet habe. Aber mir wird immer mehr bewusst, je mehr wir in diesem Überfluss leben, wir müssen zu den Armen gehen. Das hat Jesus gemacht. Er kam für die Zerbrochenen, für die Schwachen, für die Ausländer. Deswegen, toll, dass ihr das macht. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Ein paar Punkte, die uns so ein bisschen, sind 7 Punkte. Ja, man sollte nur 3 nehmen, aber in der Schweiz kann man auch 7 Punkte vertragen, ja? Das weiß ich. Schweiz, die genauen Uhren machen und so, ja? Ihr seid noch schlimmer als die Deutschen, ja? Auch eben war der Hammer. Ich habe meine Folien mitgebracht. Lass mal die erste. Was glaube ich eigentlich, ja? Also das ist Thema für heute so. Was glaube ich eigentlich von der Kunst, sich untreu zu bleiben? Ich erkläre so ein bisschen, was es bedeutet mit diesem Wortspiel. Und dann hatten wir so die erste Folie. Wir haben es gleich abgetippt und gleich der am Pro-Presenter sitzt, ja? Hat mich gleich verbessert in meinem Deutsch. Wie? Was steht da? Annäherung oder annähern? Ich so, wow. Ja, hier darfst du dir keinen Kommafehler leisten. Alles cool. Also, was glaube ich eigentlich? So von der Kunst, sich untreu zu bleiben oder treu zu bleiben eigentlich. Aber wir werden auch sehen, da muss man auch manchmal sich selbst in Frage stellen und Gott wirken lassen. Eine Erfrischung deines Glaubens. Warum? Weil wir werden, jetzt geht's noch von der Hitze, heute Abend wird sehr warm hier drin werden, nachher gehst du raus. Ich möchte, dass du erfrischt hier rausgehst. Ich möchte, dass was passiert ist in deinem Herzen, dass du das was mitnimmst, was dein Leben wirklich begleitet als Christ. Okay? Und wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du jetzt zum ersten Mal bist, auf der Suche nach Gott bist und irgendwie denkst, das ist irgendwie ganz cool hier, aber ich weiß nicht genau, was für eine Sprache die sprechen, ja? So, Ich hoffe, es kommt raus, dass es die Sprache der Liebe ist und dass es dein Leben begleitet. Ob du Christ bist oder nicht, ob du auf dem Weg dorthin bist, das wird dein Herz dir schon sagen. Ja? Aber die meisten hier werden wahrscheinlich Christen sein. Ich möchte kurz beten, so ein ganz kurzes Stoßgebet, dass Gottes Geist unsere Herzen berührt, dass da etwas passiert, was nicht wir tun, sondern was Gott tut. Okay? Vater, ich danke dir von Herzen, dass du hier bist und wo auch immer man deinen Namen anruft. Du bist souveräner als das, was wir sagen, was wir tun. Wir können dich nicht größer machen, als du bist. Du bist groß. Du hast alles für uns gegeben. Und wir bitten dich, dass wir in aller Nüchternheit und Klarheit jetzt den nächsten 20 Minuten einfach auf dich schauen können, dass du uns begegnest in einer übernatürlichen Art und Weise, weil du durch deinen Geist in unserem Herzen bist. Vielen Dank für diese Kirche, für das Invest von den Einzelnen, die sich hier wirklich reinbringen, dass das ganze Gesamte passiert, so wie es passiert. Ich danke dir wirklich für das, was ich hier sehen darf und dass ich Teil jetzt davon bin. In deinem Namen. Amen. Amen. Was glaube ich eigentlich von der Kunst, sich treu zu bleiben? Viele, auch Christen, die glauben irgendwie alles. Und die sind so positiv. Die einen lieben Joyce Meyer. Oder die Frauen lieben Joyce Meyer. Ja, muss man so sagen, ja. Und die anderen lieben irgendwie Bessel und wiederum andere Willow Creek und Rick Warren, je nachdem, was für eine Generation du bist. Und als Prediger hast du es unglaublich schwer. Du hast eine Predigt gehalten, die meines Erachtens immer super ist, wenn ich predige. Ich bin immer so, gehe runter und sage, ich bin nicht stolz, aber ich bin voll demütig, ja. Nein, du predigst und haust da eine weg und dann, und Leute sagen, hey, coole Predigt. Und dann gehen sie nach Hause und sind so voll des Geistes, dass sie sich dann noch 3-4 YouTube-Videos runterladen von irgendwelchen genialen Predigern, die besten der Welt in ihren Augen. Und am Ende heißt es so nächste Woche, hey, deine Predigt war cool, aber ich habe deine Predigt gehört am Montag, die war der Hammer. Und am Mittwoch, die war der Hammer. Und Joyce Meyer am Freitag. Ich so, geh mir weg von Joyce Meyer, lass mich in Ruhe, ja? Ja? Aber so, irgendwie versuchen wir Christen, wir können alles ziehen, alle Predigten und alle Meister dieser Welt durch ganz kurze Klicks, das war früher nicht möglich. Ja, früher ist der Prediger runter und die Leute hatten nur diesen Prediger. Und was der gesagt hat, war super, ja? Weil da gab es nichts anderes. Und jetzt geht man runter. Deswegen, meine Idee ist, dass ihr nicht euch mit Wissen vollsaugt und immer das Beste reinhaut, sondern dass ihr nur einen einzigen Punkt auch heute mitnehmt. Nur einen einzigen, ich sag's mal so, Kackpunkt. Ja? Und den umsetzt. Und nicht 1000 Punkte in eurem Leben habt und 1000 Predigten hört und in eurem Gesicht keine Liebe ist und keine Zeit mehr für Menschen, die Gott nicht kennen. Ein Punkt und nehmt ihn mit und lasst Gottes Geist diesen Punkt in euch wirklich zur Veränderung bringen. Das ist meine Hoffnung für heute. In Matthäus Kapitel 10, Vers 3 geht es um eine Person, da geht es um viele Personen. Und diese Personen sind die sogenannten Jünger. Matthäus 10, Vers 3, da sind 12 Jünger, die Jesus berufen hat. Und diese 12 Jünger wissen noch nicht so ganz genau, was passiert. Sie sind schon mit Jesus eine gewisse Zeit unterwegs, haben schon gesehen, dass Jesus besondere Sachen gemacht hat. Aber sie wissen noch nicht wirklich, was auf sie zukommt. Dann rief, Matthäus 10, Vers 1, dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Die waren schon die Jünger, haben schon viel gesehen. Und jetzt sagt er, kommt mal her, ihr 12. Ich gebe euch mal Vollmacht. Böse Geister sollt ihr austreiben und alle Kranken und Leidenden sollt ihr heilen. Und dann die Namen der 12 Apostel sind und dann werden die Namen vorgelesen. Ja, das Petrus kennen wir. Jakobus, Sohn des Zebedäus, Johannes, Philippus, Bartholomäus. Und da ist aber auch jemand dabei, der ist ganz speziell. Und das ist Thomas. Thomas, der auch Didymus genannt wird, ein Zwilling, der auch Zwilling genannt wird. Das ist unglaublich. Da ist einer dabei, da ist noch ein anderer dabei, der speziell ist. Das ist Judas, ne? Der verrät dann irgendwann Jesus. Aber einer ist dabei, der ist ganz besonders, und das ist Thomas. Der auch Didymus genannt wird, Zwilling. Man muss wissen, dass Zwilling in der Antike, auch zu dieser Zeit zu Jesus, kein positiv besetzter Begriff war. Ein Zwilling hatte ein Problem, weil er brachte die Erbfolge durcheinander. Es war ganz klar geregelt, der Erstgeborene, wenn er ein Mann war, nicht wenn er Joyce Meyer, wenn er ein Mann war, ja, der hatte das Recht, das alles zu erben. Und man wartete dann immer auf einen Mann, Und der bekam alles. Und wenn dieser Mann ein Zwilling war, dann hatte man ein Problem. Und stell dir mal vor, die sehen sich so ähnlich, die schlüpfen dann beide raus, ja, ganz zart aus dem Leibe der Mama. Und am Ende weißt du gar nicht mehr, wer zuerst rausgeflutscht ist. Wer kriegt denn dann das Erbe? Naja, okay. Aber man kann sich das nicht so gut vorstellen. Aber das Problem war, es war gar nicht so positiv, ein Zwilling. Ein Zwilling hat oftmals, so war es in der Antike, was war ein schlechtes Omen? Es war ein geteiltes Herz. In der chinesischen Mythologie geht es darum, dass ein Zwilling oftmals mit einem Bein in einem Boot und mit dem anderen Bein im anderen Boot sich befindet. Und ihr wisst, was dann passiert. Ein Spagat tut nicht dem Menschen gut, der keinen Spagat kann. Es ist interessant, weil das Herz ist geteilt, sagt die Antike. Und da war also jemand, dessen Herz scheinbar geteilt war. Und das war Thomas. Und dieser Thomas war trotzdem von Jesus berufen. Und dieser Thomas spielt in meinem Leben eine große Rolle. Weil er sehr ähnlich funktioniert wie ich. So ein bisschen zynisch ist, so ein bisschen, ja, ja, alles klar. Es gibt dann auch so Stellen, wo dann auch später kommen, wo er sagt, ja, wir machen das, Jesus. Wir gehen mit dir und wir sterben mit dir. Völlig zynisch. Das hilft uns manchmal, dem Leben zu begegnen. Aber lass uns kurz die Stelle angucken, Matthäus 10, Vers 3 und folgende. Dann Jesu Rede bei der Aussendung seiner Jünger. Ab Vers 5 geht's weiter. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Das war noch in der Phase, wo man von Thomas noch nichts wusste, außer dass sein Name hier steht. Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes. Geht und verkündet, dass das Himmelreich nahe ist. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst. Steckt euch kein Gold, kein Silber, kein Kupfergeld in eure Gürtel und besorgt euch keine Vorratstasche für unterwegs. Mit anderen Worten, das wird euch alles kosten. Ihr geht das Risiko ein. Und dieses Risiko, das ist jetzt. Thomas war da. Wir wissen nicht, wie Thomas reagiert. Wir wissen nur, dass da nichts über ihn steht. Er hat das mit sich machen lassen. Er dachte in dem Moment, weil er vieles gesehen hat von Jesus, er hat gesehen, dass er Heile krank macht, Lahme gehend macht, Blinde sehend macht. Er hat das erlebt. Der Zyniker hat das erlebt. Und es ist sehr interessant. Ich möchte euch ein paar Phasen zeigen, wie wir funktionieren. Die erste Phase ist so die Phase der Beobachtung. Da ist also Thomas, der sieht Jesus und er schaut sich Jesus an. Er beobachtet Jesus. Vielleicht erinnerst du dich mal kurz, wie du zum Glauben gekommen bist. Du hattest vielleicht von Jesus keine Ahnung. Vielleicht bist du hier und hast von ihm keine Ahnung. Super, dass du hier bist. Beobachte. Schau, ob die Christen es ernst meinen. Schau, ob die Bibel was mit deinem Herzen zu tun hat. Das ist die Phase der Beobachtung. So kommt man zum Glauben, indem man erstmal beobachtet. Indem man den Pfarrer beobachtet, leider zu oft, ja. Oder die Eltern beobachtet, ja. Ich habe eine Tochter. Meine Tochter geht mittlerweile, ist 3,5 Jahre, sie wird 4. Sie geht mittlerweile an den Kühlschrank und nimmt einfach die Milch, setzt sie an und trinkt sie. Ja, Ella heißt sie, genialer Name, bester Name, ist schon vergeben, ist meine noch, okay. Ah, Ella, was machst du? Nimm dir ein Glas. Sie trinkt es. Papa, das machst du doch auch immer. Egal, was du lehrst, du wirst beobachtet. Big Brother is watching you. Die Bibel ist nicht das Buch, was gelesen wird. Du bist die Bibel, die gelesen wird. Thomas hat sich genau angeschaut, was dieser Jesus wollte. Und er beobachtet Jesus, was er tut. Das ist die erste Phase. So verliebt man sich übrigens auch, ja? Man beobachtet. Wie bewegt die Frau sich? Passt es zu mir? Hat sie Geld? Nein, also das mit dem Geld. Nein. Vergiss es. Blöder Gedanke. Joyce Meyer, es tut mir leid. Oh Mann. Zweiter Punkt. Dann kommt die Phase der Annäherung. Okay, was, sie hat Geld? Dann kommt die Phase der Annäherung. Man nähert sich der Gruppe an oder der Person an. Man ist nicht mehr so weit weg, man schaut nicht mehr von der Ecke nach drüben und sagt, was machen die eigentlich? Oh, der heilt Blinde, oh cool. Man geht ein bisschen näher ran und sagt, war der Blinde überhaupt blind? Der Lahm überhaupt lahm? Oder hat er nur so getan? Man nähert sich an. Man sagt, wenn da was dran ist, damit will ich was zu tun haben. Das ist die Phase der Annäherung. Und das ist eine interessante Phase. Man nähert sich an. Vielleicht bist du hier und du bist im ICF noch nicht zu Hause und du näherst dich so an. Und du sagst, oh wow, hier passiert was. Die Phase der Annäherung, die ist gesund, soziologisch nachvollziehbar. Soziologisch bedeutet, das ist in dir drin. So sind wir Menschen. Wir müssen beobachten und uns annähern. Wir nehmen nicht einfach nur, gerade unsere Kultur nicht. Wir denken, wir wissen. Wir fühlen nicht so viel, wir denken, wir wissen. Aber es ist wichtig, auch etwas zu spüren, sich anzunähern. Dann kommt die dritte Phase. Und das ist die Phase des Teilhabens oder des Teilwerdens. Es macht also nicht nur den Sinn, sich angenähert zu haben und etwas zu beobachten, sondern ich möchte dabei sein. Ich möchte das fühlen. Ich möchte mit der Frau vielleicht mal essen gehen. Ich möchte sie kennenlernen, reden mit ihr. Als Christ bedeutet das, ich lasse mich mal drauf ein. Ich möchte hier mitarbeiten. Ich gucke mir das mal an, wie sich das anfühlt. Ich gehe von den Zuschauerrängen aufs Spielfeld. Ich weiß nicht, es waren mindestens 50 Leute heute hier beim Gebet. Also wir waren so ein paar 30, hat man so kurz gezählt. Aber am Ende, dass so ein Gottesdienst funktioniert, sind mindestens 50 Leute, schätze ich. Vielleicht sogar noch mehr. Jeden Sonntag. Vielleicht 70. Bei uns in der Gemeinde, wir brauchen so ungefähr 100, 120, weil wir auch für alle Leute Essen machen und all sowas. Und die setzen sich ein, die bringen sich ein, Familien mit Kindern und geben viel Opfer. Warum? Weil wir davon überzeugt sind, dass wir eine Botschaft haben. Und wenn du so Teil wirst davon, das tut dir einfach gut. Auch soziologisch nachvollziehbar. In eine Gruppe hineinzukommen, tut einem gut. Also wir können auch hier dieses Referat halten, wo auch immer man das hält. Das muss nichts mit Jesus zu tun haben übrigens. Ja? Das ist mir auch ganz wichtig. Deswegen, wir glauben oftmals das, was wir auch selbst brauchen. Wir müssen Teil von der Gruppe sein. Du sagst ja manchmal, ich bin Christ geworden, weil ich habe mich damals einsam gefühlt. Und es hat mir gut getan, als ich dann ein Teil einer Gruppe wurde. Irgendwann hast du dich verliebt, einen tollen Mann oder Frau kennengelernt und es mit Jesus wird immer kleiner, weil du sowas erlebt hast, soziologisch. Du bist Teil einer Gruppe geworden, einer Peer Group, sagt man, oder einer Interessengemeinschaft. Es gibt aber einen Unterschied zu einer Interessengemeinschaft, zu einem Verein und zu einer Kirche, die Jesus im Herzen hat. Wir kommen darauf. Was passiert, wenn ich Teil habe und es gefällt mir? Die Phase der Euphorie. Ich werde euphorisch, weil ich Teil einer Bewegung bin. Wir erleben Wunder in Kirchen. Wir erleben, dass unsere Freunde sich verändern. Es passiert etwas. Es fühlt sich gut an. Wir gehen zu unseren Eltern und sagen, kennst du Jesus schon? Den musst du kennenlernen. Das Beste, was dir passieren kann. Und du wirst in dieser Phase der Euphorie oftmals auch sehr, monotheistisch. Das ist Gott und das ist alles richtig und das ist auch gut so. Aber du wirst auch fast militant. Du wirst auch intolerant anderen Menschen gegenüber. So ist es. Man grenzt sich voll ab. Weil wir haben die Weisheit. Und gerade wir evangelikale Christen, wir wissen alles. Ja? Und wenn du es nicht weißt, Joyce Meyer weiß es. Ja? So. Oder auch andere. Mir ist wichtig, dass das zu unseren Phasen des Glaubens dazugehört. Aber sich treu zu bleiben, bedeutet auch, gewisse Dinge in sich zu tragen, die manchmal auch sagen, ist es überhaupt die Wirklichkeit, was ich erlebe? Ist es so einfach? Ich sage euch was. Ich bin jetzt 15 Jahre lang. Also wir haben die Gemeinde vor 15 Jahren gegründet. Ich bin 15 Jahre da, wo der Wind sehr stark ist, vorne mit ein paar Leuten. Mein Glauben hat sich nicht verändert. Er hat sich vielleicht ein bisschen stählern werden lassen, er ist ein bisschen fester geworden. Aber ich habe ganz viele harte Dinge erlebt, die meiner Wirklichkeit ganz am Anfang meiner Euphorie nicht entsprechen. Ich bin am Anfang auf die Fußgängerzone und habe gepredigt. Mein Vater ist Moslem. Und das war ganz schlimm für meinen Vater, weil die Türken sind zu mir gekommen und haben gesagt, was, du bist Christ geworden und haben mich zu Hause rausgeflogen. Solche Geschichten habe ich natürlich erleben müssen. Aber ich war voll euphorisch. Ich konnte die Bibel aufschlagen, konnte ihnen sagen, in der Offenbarung steht. Ja, und habe diskutiert mit den ganzen Moslems und alles. Ich war voller Euphorie. Aber das kennen wir. Wisst ihr, was passiert? Die fünfte Phase. Die Phase der Enttäuschung. Jeder, der mindestens 3 Jahre Christus oder 4 Jahre kennt die Phase der Enttäuschung, weil du irgendwo mal verletzt wurdest, wo deine Ideale nicht gepasst haben, wo dein Glaubensbild nicht funktioniert hat, wo was auch immer du verlassen wurdest von einem Christen, obwohl ihr doch für die Ehe bestimmt sei und so weiter. Ganz viele Dinge. Und du bist von der Euphorie sehr schnell gebremst und bist in einer Phase der Enttäuschung. Im Johannesevangelium, Kapitel 19, Abvers 17, ist das interessant. Da geht es Thomas ähnlich. Ihm geht es sehr ähnlich. Jesus wurde abgeführt. Thomas, der sich angenähert hat, der Teil dessen wurde, der erlebt hat, der gesagt hat, nee, ich lasse meine Zweifel zurück, ich gehe mit diesem Jesus, ich gebe alles auf eine Karte, ich gehe dieses risikovolle Leben ein. Er sieht, wie Jesus abgeführt wird. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt das und heißt die Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf der einen Seite und Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen. Und Thomas hat dieses Schild auch gelesen. Alles, was er hatte, alles, an das er glaubte, hing da am Kreuz. Erzählt ihm nichts von Enttäuschung. Erzählt mir nichts von Enttäuschung. Lass dir nichts von Enttäuschung erzählen, du kennst es. Du setzt alles auf eine Karte und dann hängt das, worauf du alles gesetzt hast, da am Kreuz. Und du verstehst das nicht. Du verstehst zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass das, was da am Kreuz hängt, deine größte Hoffnung ist. Du verstehst das nicht. Und vielleicht bist du in einer Phase der Enttäuschung und diese Schwüle und die Hitze macht es nicht besser, auch wenn du in den Rhein springst. Interessant ist, viele, viele Christen sind in einer Phase Enttäuschung und kommen dann nicht so einfach raus. Und dann kommen sie in die sechste Phase. Sie kommen in die Phase der Ernüchterung. Sie sind ernüchtert. Sie haben einen Glauben in sich, der zwar weiß, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, aber sie erwarten nichts mehr von Jesus. Sie sind ernüchtert, sie sind enttäuscht. Sie sagen, nee, ich habe so viel Mist erlebt in meinem Leben, ich erwarte nichts mehr von Jesus. Ich erwarte nichts mehr von Jesus. Der hängt da. Nee, ich erwarte nichts mehr. Die Spitze ist, die Thomas erlebt hat. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht ist. Er wurde gekreuzigt. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten es ihn hin, hielten ihn es an den Mund. Und nachdem er davon genommen hatte, er musste ja, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte sich der Kopf und er war tot. Die Spitze deiner Enttäuschung ist die Ernüchterung. Du bist irgendwie Christ, aber nichts mehr von der Euphorie ist in deinem Leben zu spüren, nichts mehr von dem, was da passiert ist. Du bist ernüchtert. Viele Pastoren, viele Seelsorger und was auch immer Menschen vollzeitlichen Dienstes haben sich Jesus ausgeliefert am Anfang und irgendwann sind sie in dieser Phase und kommen da nicht raus. Sich treu zu bleiben oder untreu zu bleiben, ist ein Doppelspiel. Sich treu zu bleiben würde jetzt bedeuten, ich bin enttäuscht, ich bin ernüchtert und ich habe ein Recht darauf, ich wurde enttäuscht. Ich darf ernüchtert sein. Aber an dieser Stelle sollte man untreu werden und sagen, weißt du, Jesus, ich glaube an die Übernatürlichkeit der Auferstehung. Wenn du von den Toten auferstanden bist, dann holst du mich hier raus. Dann holst du mich hier raus. Ich lasse es nicht zu. Die Ernüchterung hat vielleicht die Spitze mit Johannes 20, Vers 24, als Thomas als einziger nicht gesehen hat, dass Jesus auferstanden ist. Da sagt er, nee Jungs, ihr sagt mir, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, aber ich glaube erst, wenn ich meine Hände in seinen Wunden gefühlt, wenn ich mit meinen Händen seine Wunde gefühlt habe, wenn ich wirklich in den Wunden drin bin mit meinen Fingern, erst dann komme ich raus aus der Ernüchterung. Alle haben ihn gesehen. Sie sagen, wir haben ihn gesehen. Ja, ja, ihr habt ihn gesehen. Und ich habe auch jemand gesehen. Hey, Thomas, wir haben ihn wirklich gesehen. Erst, wenn ich fühle. Und zwar die Wunden von Jesus. Erst dann, glaube ich. Die siebte Phase ist die wichtigste Phase. Das ist nämlich die Phase der Erneuerung. Denn Jesus kommt nämlich zu Thomas und sagt, Thomas, fühl meine Seite, fühle meine Wunden, fühl. Halt dich nicht mehr hier im rationalen, kognitiven auf, fühle. Ich bin es. Und er fühlt. Und er fühlt allen Missbrauch, er fühlt alle Enttäuschung, er fühlt alle Ernüchterung, alles, was auf der Welt an Sünde passiert ist, alles, was den Menschen trennt, er fühlt es in den Wunden von Jesus. Dass da nicht nur Hoffnung ist, sondern die Erneuerung par excellence. Er ist von den Toten auferstanden. Und dieselbe Kraft, die ihn von den Toten hat auferstanden lassen, lebt in dir durch den Heiligen Geist. Und wie reagiert Thomas darauf? Er sagt, mein Herr und mein Gott. Er kann nicht anders als so darauf zu reagieren. Mein Herr und mein Gott. Und er sagt sich, weißt du, ich kann nicht anders. Ich habe jetzt gesehen, ich habe verstanden, was das Kreuz bedeutet. Ich habe verstanden, dass alles das passieren musste, damit ich jetzt endlich sagen kann, mein Herr und mein Gott. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte von Hiob, von einem ganz gerechten Menschen auf der Welt. Der Gerechteste, sagt die Bibel, der zu dieser Zeit lebte. Das war Hiob. Und dann kommt der Teufel und sagt, oh, der glaubt ja nur, weil er alles hat. Der Hiob, der glaubt ja nur, weil er alles hat. Wenn du dem alles wegnimmst, glaubt er nicht mehr. Und Gott sagt, echt, glaubst du das? Alles klar. Du darfst ihm alles nehmen, nur sein Leben nicht. Alles, Kinder, Frauen, könnt ihr alles nehmen. Hof, Garten, alles. Joyce Meyer Literatur, alles. Du kannst dem Hiob alles nehmen. Aber nur sein Leben nicht. Und dann passiert es. Er wird geschlagen mit Aussatz, mit Lepra, mit Krebs, mit allem. Seine Kinder werden ihm genommen, alles. Sein Haus, ein Hof, alles. Und dann kämpft er, gibt so ein paar Kapitel, wo er wirklich zweifelt und schreit und ist gut. Und dann sagt Gott irgendwann, ein bisschen anders formuliert, er sagt dann, du kleiner Wurm. Ich habe alles geschaffen, ich habe das Universum geschaffen und alles. Und dann fängt Gott an, in einer sehr hochhebräischen Sprache zu sagen, wie groß er eigentlich ist. Und wisst ihr, wie die Reaktion von Hiob ist? Hiob realisiert in dem Moment, ich hatte nur eine Ahnung von dir, aber jetzt weiß ich, dass du wirklich Gott bist. Und das ist genau das Gleiche, was Thomas hier erlebt und was du in deinem Leben erleben kannst. Mein Herr und mein Gott. Egal, was dir in deinem Leben passiert ist oder widerfahren ist, in deiner Kindheit oder als Christ oder als Mensch, der irgendwo in irgendeiner Situation jetzt gerade drin steckt. Das ist die Spitze deines Lebens. Mein Herr und mein Gott. Hier gipfelt alles. Und egal, in welcher Phase du dich befindest, nimm einen Punkt mit. Du kannst wieder an den ersten Punkt gehen, an den zweiten Punkt, an den dritten. Du kannst in die Beobachtungsphase mal gehen, in die Annäherungsphase oder in die Teilhabenphase oder in die Euphoriephase. Aber du kannst wieder anfangen. Und du wirst, wenn du verheiratet bist oder was auch immer, immer wieder das brauchen. Du musst immer wieder anfangen. Von nichts kommt nichts. Du musst immer wieder deiner Frau sagen, sie ist die Schönste und sie ist die Beste. Und die Frauen müssen zu ihren Männern sagen, du bist der Beste. Wir brauchen das immer wieder. Du und ich, wir brauchen das immer wieder. Und ich möchte kurz für dich beten, dass du dich traust, diesen einen Punkt mitzunehmen, wieder anzufangen. Und nicht in der Ernüchterungsphase zu bleiben, wo Gott keine Rolle mehr in deinem Leben spielt, wo Gott nicht mehr spricht, wo das eben weg ist. Ich möchte dich einladen, dass du das tust. Dass du sagst, ich möchte diesen Punkt mitnehmen. Egal wie warm es heute ist und wenn du in das Wasser reinspringst, dann erinnere dich an deine erste Liebe mit Jesus. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, erinnere dich, da ist Jesus für dich. Und vielleicht benutzt du einen anderen Begriff dafür. Da ist Gott und der ist für dich. Und es gibt in deinem Leben einen Ausweg. Und dieser Ausweg heißt, ich beginne. Ich beginne heute und ich warte nicht. Ich warte nicht, ich beginne heute. Weil ich einen Thomas sehe, dessen Herz geteilt war, der zynisch war, der an anderen Stellen gesagt hat, lasst uns mit Jesus gehen und sterben, der sagt irgendwann, mein Herr und mein Gott. Und wenn der das kann, kannst du das auch. Wenn der das kann, kannst du das auch. Und möchte, dass du das festmachst, diesen einen Punkt. Du kannst wieder anfangen. Du musst da nicht stecken bleiben. Nur den musst nimmst du mit. Du kannst wieder anfangen. Du musst nicht der ernüchterte Mensch sein, der verletzt ist. Da ist Hoffnung für dich. Das ist Hoffnung für dich. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du hier diesen Raum erfüllst. Nicht nur, weil da Hoffnung für mich ist, sondern weil du alles für uns getan hast am Kreuz. Alles. Du hast für uns dein Leben gegeben, damit nicht nur unser Zweifel weniger wird, sondern dass wir wirklich erfahren, es gibt immer wieder einen Ausweg. Und es gibt immer wieder einen Neuanfang. Und dieser Neuanfang führt mich zu dir, Vater, weil es gibt nichts, was so tief ist wie deine Liebe zu uns. Vater, ich bewundere deinen Plan, dass du Jesus für uns hast geben lassen. Für uns scheint das Dümmste zu sein, was man tun kann, an sowas zu glauben wie ein Gott, der seinen Sohn opfert. Aber die Wahrheit ist, du hast damit alles, was uns von dir trennt, in den Tod gerissen. Und durch die Kraft der Auferstehung können wir endlich anfangen, wirklich unsere Bestimmung zu leben, nämlich Kinder Gottes zu sein. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier im Raum, für einen Neuanfang. Für einen Neuanfang, für eine Heilung in der Ehe, in Freundschaften, in dem Bezug auf Kirche, in dem Bild auf Kirche oder was auch immer da an Missbrauch passiert ist oder in der Kindheitsphase. Vater, du nimmst alles weg. Du hast die Menschen geheilt, wo man bekannt hat, wo man gesehen hat, wo man erkannt hat, was wir brauchen. Wir brauchen dich. Und wir bitten dich so sehr dafür, dass du diese Kirche benutzt, um den Menschen das näher zu bringen. Du bist für uns. Und wer kann dann gegen uns sein? Derselbe Kraft, der dich von den Toten auferweckt hat, lebt in uns mit dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, Vater, macht uns fähig, mit dir zu leben. Zweifel sind nichts Schlechtes, aber sie dürfen unser Leben nicht bestimmen. Dein Geist darf uns bestimmen, weil er perfekt ist, rein ist. Und das beten wir in deinem Namen. Amen.